Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden. Denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Ja, Dominik hat eine beeindruckende berufliche Reise hinter sich. Vom operativen Teamleiter in der Bauindustrie über den Coach bis hin zum Supervisor und nun zum Psychotherapeuten mit dem Schwerpunkt auf personenzentrierter Psychotherapie. Er ist bekannt für seine klare und präzise Art und sein Gespür für das Wesentliche, genau seine Authentizität und eine gute Portion Humor. Sein Ziel ist es, die Welten von Therapie und Praxis einander näher zu bringen, mit einem besonderen Fokus auf Lebensqualität und Prävention. In seiner Freizeit jagt Dominik leidenschaftlich gern den Ball hinterher und genießt es, sich auf dem Fußballplatz voll auszupowern. Ja, willkommen in meinem Podcast Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Gern kannst du jetzt was ergänzen, wenn ich was Wichtiges vergessen habe.
Hallo Markus, danke für die Einladung. Das war grundsätzlich recht prägnant zusammengefasst. Wie mein bisheriger Werdegang halt war, genau, ja.
Genau, es kommen jetzt eh dann einige Fragen zu dem Werdegang und ja, ich hätte am Anfang so eine spannende Frage, mehr oder weniger. Ja, Fußball ist ja so ein gemeinsames Hobby von uns zwei, von da kennen wir uns ja her. Und wenn du jetzt so ein Psychotherapeut in ein Team zusammenstellen könntest, welche bekannten Persönlichkeiten wären da in so Starspieler, also kannst du mal so vielleicht so drei nennen, die was du für die aus der Psychotherapie ja wichtig findest?
Ja, mal ganz klar in Carl Rogers, den Begründer der personenzentrierten Therapie, ist ein wichtiger Part für mich. Genauso aber auch den Sigmund Freud oder im Breuer als Urvater oder als Urväter der Psychoanalyse, und ohne denen gab es wahrscheinlich auch gar keine Psychotherapie in der Form. Und schlussendlich Lacan, also Jacques Lacan, französischer Psychoanalytiker, bei dem ich ein bisschen eingetaucht bin und auch kurz einmal sogar überlegt habe, ob ich sogar eine Ausbildung in diese Richtung mache, hat sich dann in Richtung Carl Rogers entwickelt, wo ich jetzt sehr froh drüber bin. Aber diese drei bis vier sind einmal sicher, das waren sicher mal eine Grundachse in meiner Fußballmannschaft, ja.
Okay, das waren in der Startelf auf jeden Fall drinnen, und ich denke, dass da sicher noch andere einfallen, dass da eine ganze Mannschaft zustande kommt. Da gibt's ja genug in der Therapieszene, gibt's ja genug Psychotherapie. Beutinnen, die was da echt gut sind, genau. Ja, zum beruflichen Werdegang hätte ich da eine Frage. Du hast also einen ziemlich ungewöhnlichen Karriereweg hinter dir, vom Bauleiter zum Psychotherapeuten. Was war denn für dich so der entscheidende Moment, an dem du gesagt hast, boah, okay, jetzt tausche ich den Bauhelm gegen die Couch?
Entgegen der schnellen landläufigen Meinung, dass irgendwie der Sinn weg war im Job oder andere Themen aufgetreten sind, war es für mich einfach so, dass ich mich begleiten habe lassen, supervisorisch und psychotherapeutisch, während meiner aktiven Zeit als Bauleiter, weil ich halt doch bei diesen ganz terminkritischen Umbauten von Produktionslinien in der Steuerindustrie halt enormen Druck teilweise ausgesetzt war. Habe ich das als Wort Psychohygiene für mich halt verwendet, bin aber dann über diese Supervision und über diese Reflexion relativ eingetaucht dann auch in mein eigenes Gewordensein. Und so habe ich gemerkt, das ist interessant. Interessant ist der falsche Begriff. Es hat mich ein bisschen so infected quasi. Es war so, es hat mich nicht mehr loslassen, der Gedanke, dass ich vielleicht irgendwann einmal auch sowas in die Richtung machen könnte. Habe aber noch keinen konkreten Anlass vorher im Außen gehabt. Und der hat sich aber, kann ich auch noch kurz sagen, Der hat sich dann ein paar Jahre später hat sich der halt dann zufällig ergeben. Die Karriereplanung auch von meinem Mentor oder von meinem Vorgesetzten ist halt auch immer wieder besprochen worden. Und da hat es halt Ideen dazu gegeben, die irgendwie nicht ganz zu meinem Typ passt haben, sagen wir mal. Ja. Das heißt, ich habe dann gewusst, okay, das sind die nächsten Schritte in der Karriereleiter oder auf der Karriereleiter und das war zwar monetär und anderweitig sicher interessant geworden, nichtsdestotrotz habe ich gewusst, langfristig wird das wahrscheinlich nichts für mich. Und da habe ich dann angefangen, dass ich mich umschaue, was ich nebenbei einmal machen könnte. Und so ist es von dem einen ins andere gekommen. Genau.
Das heißt, du hast ja auch beschrieben gehabt bei dir genau, dass du ein bisschen skeptisch warst gegenüber der therapeutischen Welt, sage ich mal, und hast aber dann über eigentlich Supervision, so die ersten, ja, Beratungen, Coaching für dich selber bemerkt, dass das eigentlich was, ja, sein kann, was du jetzt auch machst.
Ja, voll. Also ich würde sagen, ich war sogar äußerst skeptisch dem gegenüber. Was auch witzig ist, weil meine Schwester ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin auch also ich bin es mittlerweile auch und sie weiß schon. Und ich hab immer das Gefühl gehabt, das sind Leute, die noch nie gescheit gekackelt haben und nicht wissen, um was wirklich geht und die da irgendwo im Hirn halt einmal dumm waren. Ne? Und das war halt völlig unreflektierter und fehlgeleiteter Trugschluss eigentlich. Ja? Und die eigene Erfahrung, dass das sehr wohl was ganz Wertvolles sein kann und zu einer Förderung der Lebensqualität beitragen kann, das habe ich erst am eigenen Leib erfahren müssen und so hat mir dann quasi sind die nächsten Schritte gefolgt, ja.
Genau, das ist dann eigentlich auch ganz gut so, wenn jetzt natürlich jetzt zu dir auch Klienten, Klientinnen, Patientinnen kommen, dass du dann eigentlich auch schon weißt, okay, da gibt es halt manche Personen, die können noch gar nichts anfangen damit. Und da ist dann natürlich auch einmal, ja, auch einfach die, sage ich mal, aufzunehmen und da auch einmal, ja, zu erklären und da langsam ranzuführen.
Ja, voll. Und vor allem, da hilft mir meine Biografie sehr, sehr wohl, weil sehr viele, gerade Männer in diesen Branchen, in denen ich mich bewegt habe, Steuerindustrie, Bauindustrie und so, da, ja, wie soll ich das sagen, da denkt man sich, die wissen ja nicht, wann ich zu wem gehe, zu einem Berater, zu einer Therapeutin oder zu einem Supervisor oder zu einem Coach. Die haben noch nie gescheit gekackelt oder keine Ahnung, also so, das ist die Idee oder die verstehen ja gar nicht, die wissen ja gar nicht, wie das ist in meiner Welt. Und auch wenn das überhaupt nicht stimmt, weil sie da gegenüber empathisch einlassen kann, natürlich, oder sich das irgendwie vielleicht auch vorstellen kann, ist so der erste Schritt oder die erste Überwindung einer Hürde, an meine Biografie, weil sie die denken, hey, das ist einer von uns, haben voll viel gesagt schon, ja. Und also das ist einer von uns, der das auch macht, also Psychotherapie auch macht. Und das hilft einer viel, einmal den Schritt zu tun, ein Erstgespräch auszumachen und wenn es dann bei mir reinsitzen, dann ist eh, dann läuft's eh quasi. Also wenn die Chemie stimmt und ich auch den Eindruck habe, dass ich unterstützend tätig sein kann, dann läuft es dann meistens eh vorbei.
Das heißt, du kannst eigentlich ganz gut diese praktischen Hands-on-Bauleiter-Mentalität mit auch der empathischen Arbeit als Therapeut sehr gut verbinden dann. Das ist eigentlich ein sehr großer Vorteil, dass du das so anwenden kannst.
Ja, ich glaube, dass diese personenzentrierte Haltung, wenn man es ganz genau haben will, wenn man die jetzt so ein bisschen für sich analysiert oder ich für mich analysiere, dann muss ich eigentlich sagen, dass ich wahrscheinlich als Bauleiter schon mehr personenzentriert war in der Basis und dass das mein Erfolg war als Führungskraft. Ich hab lang nicht gewusst, was ich eigentlich tue, damit es so gut rennt. Ja, also ich habe sehr viel Erfolg gehabt da, also mit Baustellen oder Baustellenergebnisse und so und habe eine geringe Fluktuation gehabt bei meinem Team und bei meinen Kernteams. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, sind halt Werte wie bedingungslose Akzeptanz oder Empathie oder Authentizität gegenüber den Mitmenschen Kernwerte, ja. In unserer Branche war es früher so, dass man ja jedes Jahr, weiß nicht, wie viele Führungskräfte Entwicklungsprogramme machen hat müssen, und da hat es immer geheißen, ein Jahr hat es geheißen, Authentic Leadership, das nächste Jahr hat es geheißen, Positive Leadership, dann hat es geheißen, Schulterschluss Leadership, und ich frage mich nicht, also ganz viele verschiedene, also alle Jahr oder alle paar Jahre hat sich dieses ganze Führungsklimbim quasi völlig geändert, und im Grunde genommen bin ich der Meinung, und das hat der Peter Drucker, ein bekannter Ökonom, früher schon gesagt, vor Jahrzehnten schon gesagt, in Wirklichkeit kann man nur eine Person führen, und das ist sich selbst. Und das ist so auch meine Grundidee, warum Psychotherapie wahrscheinlich das Nachhaltigste auch ist, auch ohne einer psychischen Erkrankung, einer psychischen Störung oder anderweitigen Gründen, warum man Psychotherapie aufsucht. Ja, das stimmt. Es war scheinbar irgendwie bestimmt, dass ich in die Personenzentrierung schlussendlich gehe. Ich meine, ich bin jetzt kein spiritueller Mensch oder habe da irgendwelche Verbindungen. Nein. Es geht nur um das, dass das scheinbar, wenn man so will, kann das auch ein Talent gewesen sein. Ja? Also meine erste Supervisorin, die auch meine Therapeutin dann geworden ist, die hat halt gesagt, vielleicht ist das, was dein Führungserfolg ausgemacht hat. Und über das bin ich dann quasi nachdenklich geworden, und das war es eigentlich dann auch für mich. Ja. Weil ich habe jetzt ausbildungstechnisch, bin ich sehr generalistisch unterwegs gewesen, habe immer, ich habe Hochbau, HTL gemacht, habe Holzbau mich spezialisiert, habe aber nebenbei immer in der Bauindustrie, in der Stahlindustrie gearbeitet, habe mich dann spezialisiert auf den schweren Kanalbau und Tiefbau, Infrastruktur und schlussendlich auf diese Industrieanlagen umbauten in der Stahlindustrie, und habe eigentlich jetzt keinen klassischen Background, dass ich sagen kann, aufgrund von Expertentum habe ich mir meine Position erarbeitet und habe dann Erfolge gefeiert, sondern es war eigentlich immer so, dass ich mir gedacht habe, die Leute wissen, was tun, sie müssen Möglichkeiten vorfinden, wo sie das tun können, was sie können. Die Hindernisse räume ich einer aus dem Weg, die Rahmenbedingungen erschaffe ich, und die Motivation, die versuche ich aufrechtzuerhalten, und dann werden wir gemeinsam als Team erfolgreich sein. Und so war es halt auch immer. Und ich habe mich auch bei Problemen vor das Team gestellt, habe mich da auch oft Situationen ausgesetzt, wo jetzt augenscheinlich nicht ich in diesem Sinn ein Fehler oder Schuld war oder einen Fehler gemacht habe, sondern halt mein Team. Aber das war egal, da bin ich vorangegangen, und so in Summe hat das dann funktioniert. Ja. Und weil du halt schon mal Klarheit angesprochen hast, das ist mir oft gesagt worden, dass das halt, wie haben sie es genannt, liebevolle Strenge haben sie es oft genannt. Und ich glaube, das vereint, diese Aussage vereint das ein bisschen. Ich kann schon klar auftreten, und ich kann schon auch vehement und vielleicht autoritär wirkend Aussagen tätigen oder Dienstanweisungen oder wie man es auch immer bezeichnen will. Nur wenn man dahinter spürt, dass da ein empathisches Verständnis ist und das große Ganze gesehen wird und ich das die Leute auch vermitteln kann, dann funktioniert das auch. Aber entscheiden muss ja schlussendlich trotzdem dann ich, oder habe ich es entscheiden müssen. Ja. Und das war halt dann versucht in einer möglichen Klarheit. Ja.
Genau. Genau. Und in meinem Podcast geht es ja auch darum, so verschiedene Berufsgruppen zu vernetzen, also mehr miteinander als gegeneinander. Und wie wichtig ist für dich so der Austausch mit anderen KollegInnen, auch aus anderen Berufsfeldern? Hast du vielleicht schon irgendwelche spannenden Synergien entdeckt, die du nutzen konntest? Oder wie gehst du damit um, so mit Vernetzen von anderen Berufsgruppen?
Ist für mich sehr wichtig, und gerade auch in dieser Psychoszene, wo es oft ein bisschen so Querelen gibt oder sie gegenseitig angeschossen wird, warum auch immer, Da bin ich ein bisschen befreiter als Quereinsteiger, habe ich den Eindruck. Für mich ist das sehr wichtig. Ich habe da grundsätzlich keine Grundwertungen. Es gibt überall gute und schlechte, sage ich einmal. Natürlich gibt es halt Ausbildungen, die höhere Anforderungen haben wie andere, aber grundsätzlich, wenn der Mensch oder derjenige, der diese Ausbildung nicht tut, mit einer guten Einstellung das macht, dann wird der auch erfolgreich sein, egal was für Fachrichtung jetzt. Und für mich ist wichtig, ich arbeite da deswegen in einer Gemeinschaftspraxis, die Freund von mir und ich gegründet haben. Der Freund von mir, der hat eine psychologische Praxis und hat sich spezialisiert auf Thanatologie, auf die Wissenschaft von Tod und Sterben und ist eigentlich auf Achse ständig und macht Seminare. Das ist, mit dem habe ich viel Austausch oft auch. Und dann haben wir, wie gesagt, die Miriam, meine Kollegin, die Therapeutin ist auch, die bei uns Fixerin ist, die Logo- und Existenzanalyse Fachrichtung hat. Und dann haben wir nur zwei Personen zu dritte, die gerade angefangen haben, in freier Praxis zu arbeiten. Und der Austausch oder die Intervision mit denen ist immer sehr fruchtend und hat auch was Psychohygienisches, einfach einmal zu sehen, wie dann die, ja. Und weißt du schon gesagt hast, wir zwei kennen sie übers Fußballspielen oft dann am Donnerstag, wenn wir beieinander gesessen sind oder danach ein Bier getrunken haben, haben wir zwei ja auch oft schon über die Hypnose-Tätigkeit oder über die beraterische Tätigkeit gesprochen. Und ich sitze ja auch jetzt bei dir in einem Podcast, weil mir das auch wichtig ist. Und ich sehe das so. Und es waren, du hast einmal Netzwerktreffen veranstaltet, die war, glaube ich, nur einmal oder zweimal leider. Und auch dort habe ich Menschen kennengelernt. Ich bin freiwillig jetzt auch bei einem Projekt dabei, ehrenamtlich, wo so alte ÖGWGler, alteingesessene ÖGWGler, also die ÖGWG ist die Ausbildungsstätte, bei der ich die Ausbildung gemacht habe, den Gedanken vom Rogers weiterspinnen wollen. Und da sind auch verschiedenste Personen beteiligt. Und wie gesagt, das finde ich gut. Und auch, dass ich bin ja nicht immer nur in einer personenzentrierten Therapie gegangen, sondern ich habe verschiedenste Eigentherapien gemacht in die verschiedenen Bereiche, wollte dann lang Analytiker werden, wie gesagt, eingangs gesagt, und habe mich auch bei Lacan wiedergefunden. Und so gibt es für mich kein richtig und kein falsch, sondern ich muss mal halt für mich meine Richtung, die ich glaube, dass das gut ist, vor den Qualitätsanforderungen natürlich entwickeln, sage ich jetzt einmal, ja. Und mein Fundament, das muss ich schon sagen, ist halt das Personenzentrierte, ja.
Genau, also du hast sehr kurz erwähnt, du warst auch beim Netzwerktreffen, also genau, ich habe einen gemeinsamen Verein gegründet mit Bernhard und mit der Sonja, den Verein Memento, gemeinnütziger Bildungsverein. Da haben wir vor kurzem wieder eine Netzwerkveranstaltung gehabt. Genau, ich habe die, glaube ich, diesmal nicht eingeladen, weil das einfach ja ein bisschen so unübersichtlich, was ich da jetzt gerade habe, und habe das jetzt auch strukturiert und werde jetzt auch die Einladungen regelmäßig rausgeben. Da gibt es nächstes Jahr auch wieder 5 Netzwerktreffen, und das war echt gut besucht. Da waren wir 15 Leute, und also kreuz und quer von Lebens- und Sozialberater, Psychotherapeutinnen in Ausbildung, auch ein Arzt war dabei, und darum finde ich halt, alle Berufsgruppen sind wichtig, genauso Pflegeberufe, ob es jetzt Ergotherapie ist, Physiotherapie, Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen, das ist alles, alle, was mit Menschen arbeiten, finde ich, dass da einfach wichtig wäre, sich da einfach zu vernetzen, weil es immer wieder halt tolle Synergien gibt. Und wie du sagst, in jeder Berufsgruppe gibt es halt Leute, die eher nicht so qualitativ gut arbeiten, aber der Großteil ist eben schon so, dass ich sage, okay, ja, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten, und da macht es schon Sinn, sich auch zu vernetzen. Da wäre so eine Frage an dich, was du so ein bisschen an die Zukunft denkst, mit welcher Berufsgruppe möchtest du eventuell noch mehr zusammenarbeiten, wo du sagst, boah, das wäre vielleicht spannend, mit denen irgendwie Kooperation einzugehen oder mit denen vielleicht ja irgendwas aufzubauen, was zu machen.
Also ich würde, ich meine, einfach aus meiner psychotherapeutischen Praxis dann außer auch halt mit Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie da sicher noch intensiver in Kontakt zu kommen. Auch aus Gründen, weil halt die meisten über Monate ausgebucht sind und es schwierig ist, da Plätze auch zu finden für Klienten, die vielleicht eine fachärztliche Begleitung zusätzlich zur Therapie benötigen. Und das ist auch so ein Punkt. Also ich bin nicht gegen Medikamente per se, so wie manche andere. Ich sehe das als wichtige Begleitung oft im therapeutischen Prozess oder auch überhaupt einmal, um erst in den therapeutischen Prozess kommen zu können. Und das ist teilweise essentiell und gut so. Und dahingehend, glaube ich, möchte ich sicher mit vorrangig aber mit Psychiater, also mit Fachärzte in freier Praxis halt auch mehr in Kontakt kommen. Aber sonst habe ich jetzt keine Präferenz. Grundsätzlich bin ich offen für alles. Ich arbeite in meinem Coaching-Zweig oder unternehmensberaterischen Zweig in der Praxis, habe ich halt sehr viele Führungskräfte. Auch hier wäre es natürlich interessant, wenn's jetzt Spezialisten oder Expertinnen gäbe im Bereich Führungsentwicklung in freier Praxis oder so, die dann mit denen mich auszutauschen. Ja. Also das war jetzt so in erster Linie mal die Idee.
Genau, das ist ja auch eine Berufsgruppe, wo ich sage, die arbeiten mit Menschen zusammen, wenn man ein Team führt und so weiter, gehört das auch im weitesten zu dem, wo ich sage, Vernetzung wichtig ist. Also wie gesagt, das ist nicht nur psychologische Berufe, sondern eben auch Gesundheit und auch natürlich Führungskräfte gehören da genauso rein, wo ich sage, man, von denen kann man erstens viel lernen und die können auch viel halt mitnehmen aus, sage ich mal, psychologischen Berufen, sage ich mal. Das ist mir ganz wichtig, genau. Und genau, in dem Podcast geht es ja auch darum, ja, KollegInnen, die ebenfalls mit Menschen arbeiten, so einfach praktische Tipps mitzugeben. Vielleicht eine Intervention oder was du vielleicht machst für dich als Psychohygiene, um einfach ja den Horizont auch zu erweitern, um einfach mal ein Neues auszuprobieren. Und vielleicht für Klientinnen, PatientInnen anzuwenden, aber vielleicht auch für sich selber. Und gibt es eine bestimmte Methode, die du aus deinem Coaching, Supervision oder aus der Psychotherapie ja, gerne verwendest bei deinen Klientinnen, Patientinnen. Genau. Was hast du da für den Podcast mitgebracht?
Also grundsätzlich habe ich in der Supervisionsausbildung sehr vieles gelernt und in die Coaching-Ausbildungen zum Thema Methoden. Als personenzentrierter Therapeut habe ich mich von dieser Methodenlastigkeit eigentlich befreit und habe den Fokus sehr auf die Beziehung. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hat man auch innerhalb dieser Arbeit gewisse Methoden, wenn man so nennen will. Und eine Methode von mir ist sicher, dass ich versuche, komplexe Dinge in eine ganz einfache Sprache zu bringen, also die Komplexität zu reduzieren. Und dafür verwende ich Metaphern. Also ich zeichne gerne Bilder, die ja manchmal ein bisschen drastisch sind, manchmal auch aufwecken, sage ich mal, oder teilweise auch irritieren, aber auch das hilft oft, um das Denken ein bisschen zu ändern oder das, wie sich das halt anfühlt oder so, ja. Und da merke ich, das ist durchaus unterstützend für viele Klientinnen und Klienten. Und das könnte man bei mir wahrscheinlich als Methode bezeichnen, ja.
Das heißt, du erzählst Metaphern auch oder zeichnest das auch immer auch auf ein Bild, dass denen das von der Erzählung her auch noch schriftlich.
Naja, schriftlich, also von bis. Es ist halt so, jetzt der Klient oder die Klientin schildert eine Geschichte oder hat irgendeine emotionale Belastungssituation, die es halt erzählt und entweder da, um quasi ein besseres Verständnis für die Situation zu erzeugen, versuche ich den Wechsel zu haben und wenn's in Richtung geht, ich würde es nicht mehr oder ich hätte anders reagieren können, dann verwende ich oft da irgendwie, mir fällt jetzt halt akut keine ein, wo ich sage, okay, jetzt hast du lange Zeit gehabt, dass du quasi das Alte eingelernt hast und jetzt muss in einer Viertelstunde Psychotherapie muss sich das quasi schon geändert haben, oder am besten war natürlich ein Skill oder eine Methode, wo ich das jetzt in Zukunft verhindere. Und da versuche ich dann oft halt mit Metaphern Beispiele zu bringen, dass das halt so nicht funktionieren kann und wenn, vielleicht nur einmal und sicher nicht nachhaltig und sicher nicht authentisch für sich selbst. Ja. Und genau, so.
Das kenne ich auch von mir sehr gut, oder eben KlientInnen, wie es du gerade erzählt hast, auch so, ja, ich möchte es jetzt wegkommen, das ist so blöd, das brauche ich nicht mehr und so weiter. Und genau, da ist wirklich auch gut mit davon Bildern zu reden. Oder von der Gestalttherapie habe ich immer so, da ist ja diese paradoxe Ansicht da eben, was ist, darf sein, und was sein darf, kann sich verändern, ist halt der Satz, was bei mir relativ oft fällt, dass man oft einfach, ich möchte es wegkommen, ich akzeptiere das jetzt nicht und so weiter. Aber wenn man es akzeptiert, dass es eben gerade so ist, dann verändert sich das oft von alleine, sage ich mal, in die Richtung. Und da kann man wirklich, glaube ich, gut auch mit Metaphern oder das aufzeichnen und zeigen. Finde ich echt eine gute Methode, ja.
Ja, voll. Und das, was du gesagt hast, also Pearls und Rogers haben ja auch kommuniziert. Auch Rogers hat in diese Richtung oder wird in diese Richtung zitiert, dass Dinge vorher akzeptiert werden müssen, bevor sie dann auch verändern können. Ja. Und Chandlin, das war ja auch ein Kollege von Rogers, der sich da mit Focusing und so beschäftigt hat, der hat ja auch gesagt, dass wir mit den, also so, weiß ich, wenn ich den sinnhaft zitiere, dass man mit Tatsachen, nur wenn man Tatsachen ausspricht oder Wahrheiten ins Gesicht schaut, also mit denen lebt man quasi schon, und nur wenn man es quasi ausspricht, verändert es sich oder machen es nicht nur schlimmer oder so. Ja, das heißt, da kommt vielleicht auch mein Anteil an Klarheit oft vierer, wo es dann heißt, das ist jetzt nicht so geil, wenn ich das sage, natürlich, oder nicht so cool, weil sie das nicht gut angespürt, aber ich spreche ja nur was aus, was eh schon da ist. So in die Richtung, ja.
Und manchmal sind es auch so Themen wie, ja, annehmen und aushalten, ist, glaube ich, eher von der Logo-Existenzanalyse von Viktor Frankl, ist auch so dieses, ja, ich kann das jetzt, ich muss das jetzt einmal so annehmen und aushalten, damit sich dann auch was verändern kann. Also nicht so, ich möchte es weg und so weiter. Also ja, da gibt's wirklich, ja, also da sind uns jetzt schon viele eingefallen für unsere Fußballmannschaft, sage ich mal, da hätte man schon wieder einige Namen, dass wir die 11 voll kriegen, und die Ersatzbank wäre wahrscheinlich auch ganz prall gefüllt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, da sind wir eh schon am Ende. Jetzt kommen noch die 6 Blitzlichtfragen. Genau, da geht es einfach darum, schauen spontan, was da dazu einfällt. Genau, und versuchen wir halt kurz und knackig zu antworten.
Ich werde es versuchen, mir zu planieren.
Nein, glaube ich nicht. Ja, und es ist halt so, dass in dem Podcast, wie gesagt, die Fragen hast du nicht vorab gekriegt, sondern das ist ja alles spontan da, ja. Was ja hoffentlich für unsere Zuhörerinnen auch ein bisschen lockerer macht, wie wenn wir da so ein Skriptum mehr oder weniger haben. Ja, die erste Frage ist, stell dir vor, du könntest deinem jüngeren Ich auf der Baustelle einen Rat geben, welcher wäre das?
Weniger streng mit sich selbst zu sein.
Ist ein guter Tipp. Zweite Frage. Wenn du jetzt ein Fußballtrainer wärst und dein Team wären deine Klientinnen, welchen motivierenden Spruch würde in der Kabine hängen? Was würdest du denen da mitgeben vor dem Spiel?
Wir schaffen das gemeinsam.
Dritte Frage ist, welches Buch hat dich zuletzt begeistert? Genau, egal ob das jetzt fachlich war oder vielleicht hast du rein zur Entspannung irgendeinen Roman gelesen, welches Buch hat dich da zuletzt begeistert?
Vom Kim De La Horizon Blutbuch. Das ist jetzt kein Fachbuch, das ist ein Roman.
Und war gut, kannst du empfehlen.
Ja, das war wieder mal ein Buch, das ich in einem Zug durchgelesen habe. Also das war Page-Turner, wie man so schön sagt, nein, modern.
Na, okay. Die vierte Frage, wenn dein Lieblingsteam oder du ein Spiel verliert, wie therapierst du dich selbst, um die Niederlage zu verarbeiten? Zum Beispiel am Donnerstag waren wir jetzt kicken und dann hast du richtig, ja, deine Mannschaft und du einfach wirklich nicht gut gespielt und verloren. Wie würdest du dich da selber wieder, sage ich mal, aufrichten und sagen, boah, okay.
Also ich habe jetzt keine konkrete Maßnahme, es ist für mich part of the game, ja. Also man gewinnt manchmal und man verliert manchmal.
Genau, gehört dazu, stimmt.
Also Akzeptanz eigentlich. Wahrscheinlich.
Genau, ist auch, genau, weil es das auch nicht mehr ändern kannst, es auch eigentlich so annehmen und aushalten in dem Moment und dann verändert sich das eh, dass wieder, okay, das war jetzt so und weiter geht's. Die fünfte Frage, wenn du für einen Tag unsichtbar wärst, wie würdest du diesen Tag verbringen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also voll spooky, habe ich gemerkt gerade und kann ich, boah, das ist, ich glaube alleine. Weil anders war es für mich. Naja, es war so grenzüberschreitend. Wenn mich keiner sieht, da weiß man nicht, ob man irgendwo eindringt, wo man nicht eindringen soll in Sphären. Also nein, taugt man, also nein, will ich gar nicht. Also ich war wahrscheinlich ganz allein im Midfield irgendwo im Wald.
Okay. Und die letzte Frage, wenn du deinem Team nur eine Sache beibringen könntest, Gelassenheit oder Humor, welche wäre das und warum? Eins von den zweien, Gelassenheit oder willst du eher Humor beibringen?
Das ist auch eine sehr schwierige Frage und ich beantworte das mit Gelassenheit, weil das mir am meisten entspricht und ich dann einfach sage, Humor entsteht aus dem dann.
Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank für das Interview, dass du da Zeit genommen hast.
Danke, ja, danke für die Einladung. Hat mich voll gefreut, ist zum ersten Mal für mich gewesen. Dass ich interviewt worden bin für einen Podcast, da hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.